Okay, gleich. Wichtigste Frage gleich zu Beginn, mein lieber Tobi. Bist du schon informiert über den neuesten Schuhtrend und vor allen Dingen bist du selber schon drauf eingestiegen? Weil ich glaube, das wäre was für dich.
Oh Gott, nein, ich bin überhaupt nicht informiert. Sind Turnschuhe wieder out oder was?
Ernsthaft, du kennst nicht den neuesten Schuhtrend?
Nee.
Du weißt doch sonst immer alles.
Ja, du bist eher so, der so fokussiert ist immer auf Schuhwerk. Du hast ja hier die Nummer gehabt, dass weiße Turnschuhe gehen gar nicht und was du alles erzählt hast hier. Das scheint für dich eine große Bedeutung zu haben.
Na, auch im Spiegel. Ich habe heute einen Artikel im Spiegel gelesen und da musste ich sofort an dich denken. Da stand, die Ballerinas sind zurück.
Ja gut, das ist natürlich, da habe ich lang drauf gewartet, weil das
und
war
das
immer
ist
meins.
Doch dein Schuh.
Absolut. Ich habe ja schon die Turnschläppchen in der Grundschule immer geliebt.
Ja.
Insofern sind Ballerinas eigentlich genau das Schuhwerk, was ich haben möchte.
Die Ballerinas sind ja die Vorstufe zu den Mokassins bei den FDP-Wählern.
Ja, oder zu den Barfußschuhen, also zu diesen,
oh,
wo die Fußzehen vorne eingelassen. Kennst du die, diese Schuhe?
Ja.
Diese aussehen wie so ein Fuß, also wo dann so quasi die Fußzehen nochmal eigene Fächer haben.
Ja, das ist meines Erachtens tatsächlich das komplette Ende der Zivilisation.
Also ich höre von Leuten, die das anhaben, immer, sie haben keine Probleme mehr mit dem Rücken und viel besser kann man gar nicht laufen,
ja,
weil man die Erde spürt.
Ich kann dir sagen, warum die keine Probleme mehr mit dem Rücken haben, weil die den ganzen Tag auf dem Rücken liegen. So, können wir bitte anfangen. Wow!
Da draußen an den Podcast-Empfängern. Hier ist wieder euer Lieblings-Satire-Podcast Grundlos Gute Laune, euer True-Crime-Podcast für verbale Verbrechen. Friedrich Nietzsche sagte dereinst, Macht wollen sie und zuerst das Brecheisen der Macht, viel Geld. Diese Unvermögenden. Und darum geht's heute in unserem linksgrün versifften kapitalismuskritischen Podcast sowohl um Donald Trump als auch um Friedrich Merz. Wenn das mal nicht nach grundlos guter Laune klingt, weiß ich auch nicht. Und mir gegenüber sitzt der Barfußschuh-Fetischist Nummer 1 in Deutschland, Philipp Simon.
Vielen Dank. Der Applaus ist völlig gerechtfertigt.
Ja,
mir gegenüber sitzt, die fleischgewordene Lederjacke von Dieter Nuhr, meine Damen und Herren, Tobias Mann.
Die fleischgewordene Lederjacke.
Ja, ich bin gerade selber so ein bisschen unentschieden. War das jetzt nett oder unverschämt?
Ja, das weiß ich bei dir nie. Das ist ja, das ist im Prinzip alles, was du erzählst. Dass man nie so weiß, ist es das, war das jetzt so vergiftetes Lob oder war es schon offene Aggression? Das ist ja das Drahtseil, auf dem du dich bewegst.
Ich tendiere ja zu zweiterem.
Philipp, darf ich dich kurz auf was ansprengen? Ist auch schön. Kurz auf was
ansprengen. Du kannst mich auch gerne kurz ansprengen, solange die Klamotten anbleiben.
Ja, nicht anspringen, sondern ansprengen sogar. Hast du gehört, was passiert ist? Und vorab, ich möchte, dass wir mit dieser Nachricht wirklich würdevoll umgehen. Dass wir uns nicht in Schadenfreude ergehen. Ich will es einfach nur erwähnt haben. Markus Söder hat ja eine Indienreise gemacht und hat sich auch in sehr vielen Fotos gezeigt. Unter anderem hat er ja, wenn mich nicht alles täuscht, an einer großen Reispfanne gestanden, die mit einem riesigen Löffel umgerührt hat. Also auch da ist er seiner Leidenschaft dem Essen treu geblieben. Und jetzt musste er seine Reise abbrechen. Wir wollten das ja würdevoll durchziehen. Seine Reise, die er gemacht hat, weil er ein medizinisches Problem bekommen hat. Hast du es gehört?
Ja, medizinisches, sag doch, was es ist.
Magen-Darm.
Und ja, ne Durchfall.
Ja, genau. Deswegen gibt es den neuen Hashtag neben Hashtag Söder ist jetzt Hashtag Söder scheißt.
Natürlich.
Aber keine Häme. Keine Häme, das ist ja nicht schön, wenn man sowas hat.
Der Markus hat einfach den großen Fehler gemacht, er hat in Indien Wasser aus dem Wasserhahn getrunken.
Meinst du
das? Das ist doch die klassische Geschichte. Naja, ist es nicht so das Vorurteil, was man mitbringt? Also ich meine, guck dir Markus Söder an, so wie der aussieht, hat der indisches Essen doch nicht gegessen. Der hat sich doch in der Regierungsmaschine, hat er sich doch die Schweinshaxe mitliefern lassen.
Ja, aber ich hätte gedacht, dass sowas im Söder grundsätzlich nie passiert, weil der Mann muss doch den stabilsten Magen der Welt haben. Wenn man sieht, was der sich alles reinfährt, der muss einen Pansen haben. Das ist schon kein Magen mehr, das ist ein Pansen. Der hat wahrscheinlich wie so eine Kuh, wie viel Mägen hat eine Kuh?
Sieben.
Naja, also da hat der Söder mal mindestens 4. oder? Dass das überhaupt passiert.
Was mich am meisten beeindruckt hat, waren diese luftigen Baumwollhemden, die er anhat auf den Fotos. Das fand ich, das hatte so für mich so einen Hauch, so ein bisschen was von Hemingway.
Ja, der alte Mann und das Meer.
Ja.
Dass er so irgendwie an so einer Schreibmaschine sitzt, der Söder, irgendwann seine sag mal, was ist denn heute los? Memoiren runtertippt. Ja, und absolut. Dann und Cocktails läuft. Was hat Hemingway immer getrunken? Ich glaube,
Marmor. Er hat immer Marmor getrunken. Mein Gott, das mit diesen Sprachausfällen, das ist mir jetzt aber schon mehrfach bei dir aufgefallen.
Ja, ich weiß auch nicht, was
das ist. Wollen wir vielleicht mal in einer der nächsten Sendungen mal so einen Demenztest mit dir machen?
So wie Trump. Da kommen wir später zu.
Trump. Ja, er hat ja auch. Dass wir einfach mal gucken, kann Tobi Mann noch eine Uhr aufmalen und wenn ja, wie rum?
Ja, es gibt auch diese psychologischen Tests, wo man ja was aufmalen soll und wo dann der Psychologe, die Psychologin anschließend sagen kann, was du für ein Typ bist. Also ich glaube, wenn du, wie war das? Ich habe das mal gelesen, wenn du, die müssen, also du bekommst den Auftrag, du sollst ein Meer malen mit einem Horizont. Also so ein Meer, so ein Wasser halt, großes Wasser, ne? Und je nachdem, wo der Horizont bei dir ist, ob der in der Mitte ist, oben oder unten, sagt das Unterschiedliches über dich aus. Mhm. Oder ist das?
Und jetzt ist aber natürlich, das ist jetzt wieder so ein klassischer Tobias Mann. Achtung. Du baust eine irre Spannung auf. Man hängt dir an den Lippen. Und jetzt natürlich die Frage, kannst du mir auch den Unterschied benennen? Genau.
Ja, aber dann probieren wir es, eine Induktion zu machen. Wir gucken mal, wo würdest du denn deinen Horizont hinzeichnen?
Ich meinen Horizont außerhalb meines Gesichtsfeldes.
Also, nee, sag mal ganz ehrlich, wenn du so ein Bild malen würdest, oben, Mitte oder unten?
Ich würde den Horizont, glaube ich, unten malen.
Ja?
Also, dass ich, also quasi dreiviertel vom Bild wäre der Himmel, der Horizont. Ja.
Gut, aber das würde dann aussagen, dass du dann ein optimistischer Mensch bist, weil du glaubst, dass es hinterm Horizont weitergeht und deswegen gibst du dem Horizont mehr Raum. Und so kennen wir dich ja alle, als grundoptimistischen Positiven.
Da habe ich aber eine andere Interpretation. Meine Interpretation ist, dass ich schon wieder so dermaßen ein alkoholisch Hängen habe, dass mein Kopf quasi so ein bisschen von alleine in den Nacken fällt und ich deswegen den Boden nicht mehr sehen kann. Das hat ja auch so ein bisschen was von den Boden unter den Füßen verlieren.
Okay, also wir werden es in der Folge nicht erfahren. Vielleicht sind da draußen Psychologinnen und Psychologen, die uns das erklären können. Schreibt es uns, wir würden uns freuen. Wir nehmen auch Feedback entgegen. Gerne per E-Mail an hallo@grundlosgutlaune.de.
Oder schickt uns eine Sprachnachricht an speakpipe.com/ggl. Speakpipe wie die Sprechpfeife.com/ggl.
Und weil wir ja so unfassbar kapitalismuskritisch sind, will ich noch eine Sache sagen. Möchten wir auch garantiert keine Werbung machen für unsere Live-Auftritte. Das würde uns im Traum nicht einfallen, hier zu sagen, dass wir am 20.06. in Dortmund spielen, am 16.10. in Köln und am 11.12. in Mainz. Das würden wir einfach nicht machen, weil das Kommerz ist.
Zitat. Ja, und wir steigen natürlich sehr aktuell ein. Wir waren jetzt 3 Wochen nicht da, jetzt sind wir aber wieder da und das ist die gute Nachricht. Und was haben wir in den 3 Wochen gemacht? Wir haben natürlich nicht auf der faulen Haut gelegen, sondern wir haben Tag für Tag Phoenix 24 Stunden im Livestream geguckt und natürlich völlig gebannt diese unglaublich spannenden Koalitionsverhandlungen verfolgt. Wie ist es dir dabei
ergangen? Ich bin komplett euphorisiert. Und als dann auch noch tatsächlich der Koalitionsvertrag da war, der ja, so hat ja Markus Söder es auch angekündigt, fast literarischen Wert hat, habe ich mich natürlich direkt zum Schmökern hingesetzt und kann sagen, vom Spannungsfaktor her ist das, naja, ein bisschen weniger Sebastian Fitzek, sondern eher AGBs von Microsoft Word. Wenn man sich da durcharbeitet.
Gut, aber Koalitionsverträge waren jetzt noch nie berauschend zu schreiben. Also ich denke nur an die Ampelkoalition. Der Koalitionsvertrag hieß Fortschritt wagen und es war ein gigantischer Rückschritt, dank Christian Lindner. Also da wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Aber in diese Woche platzt natürlich eine Nachricht rein, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Und da würde ich gerne wissen, wie es dir da mit emotional geht. Carsten Linnemann, der Architekt des Erfolges von Friedrich Merz. Der Mann, der wirklich also eine geistige Brillanz hat, wo man schon sagen muss, das ist matt. Das ist sehr, sehr matt. dieser Mann will nicht Minister werden in der neuen Regierung. Was sagst du dazu? Carsten Linnemann will Generalsekretär werden.
Ja, dann muss man sagen, ist das Wirtschaftsministerium sehr, sehr unattraktiv geworden, wenn Carsten Linnemann selbst dieses Amt jetzt ablehnt. Ja, man hat das ja so ein bisschen zerfleddert und ich glaube, er hat sich da einfach mehr von versprochen. Und jetzt sagt er, nö, macht mal, lass das irgendeinen anderen Heinz machen.
Ich kann dir sagen, was meine Vermutung ist.
Ja.
Jens Spahn kriegt 2 Ministerien.
Meinst du, der macht Doppelwumms?
Ja, natürlich. Jens Spahn kann alles, denn Jens Spahn hat ja auch den richtigen Titel für diese Koalition gefunden und das hören wir uns mal an.
Das ist die entscheidende Botschaft der neuen Koalition. Das ist die, ja, wir haben den Schuss gehört, Koalition.
Ja, oder?
Warte mal, lass mich überlegen. Die, ja, wir haben den Schuss gehört. Die Jöwe. Also man kann es auch nicht gut abkürzen, ist sperrig.
Und ich würde mal sagen, wenn einer den Schuss nicht gehört hat, also erstmal grundsätzlich kann man sagen, der Einzige, der bisher wirklich den Schuss gehört hat, war Donald Trump. Das müssen wir auch mal eben für die Geschichtsbücher festhalten. Aber wenn es jemanden gibt, der den Schuss noch nie gehört hat, dann ja wohl Jens Spahn.
Der hat ihn schon oft abgegeben, aber nie gehört.
Ja. So, Jens Spahn ist also back und Linnemann will es nicht werden. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen beunruhigt, denn wenn man überlegt, wie Linnemann auch über seinen Chef redet, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, der will da was. Wir hören mal, wie Carsten Linnemann über Friedrich Merz spricht.
Wie erschrocken waren Sie eigentlich am Freitag, als Ihr Chef im Grunde genommen indirekt mit seinem Rücktritt gedroht hat oder gesagt hat, na gut, wenn das hier scheitert, dann meine politische Karriere ist dann ja eh vorbei?
Also ich finde, wir haben das ja in der Partei, nicht nur er, sondern viele gesagt, dass wenn wir nicht liefern in den nächsten Jahren, die Wahrscheinlichkeit nennenswert ist, dass die Ränder so stark sind, dass sie vielleicht alleine regieren. Und darauf wollte Friedrich Merz deutlich machen. Und ich finde, es zeigt einfach, dass er einfach ehrlich ist und ein absoluter überzeugter Politiker ist, der in der Sache was erreichen will. Und darum geht es ihm. Und deswegen muss dieser Koalitionsvertrag einfach einen Zukunftsatem tragen, der auch wirklich trägt und nicht nur weiße Salbe ist.
Ja. Moment. Der Koalitionsvertrag muss einen Zukunftsatem tragen, der wirklich trägt und nicht nur weiße Salbe ist.
Ja. Das ist, man spürt ja förmlich, wie sich alles in Carsten Linnemann auch körperlich, sprachlich wehrt, diese Sätze zu sagen.
Ja.
Können wir bitte jetzt noch mal ganz kurz nur die Passage hören, wo er Friedrich Merz beschreibt?
Ich finde, es zeigt einfach, dass er einfach ehrlich ist und ein absoluter überzeugter Politiker ist, der in der Sache was erreichen will. Und darum geht es ihm.
Wahnsinn, ne? Ein absolut überzeugter Politiker ist, der in der Sache etwas erreichen will. Also viel emotionstoter kann man doch einen Menschen nicht beschreiben.
Naja, und vor allem, es ist ja, dass er für dieses Nichts an Satz und Inhalt wirklich sich einen abbricht. Das zeigt schon, irgendwas kämpft in ihm. Irgendwas ist im Linnemann,
ja, absolut.
Brodelt im Linnemann ähnlich wie in Markus Söder, nur anders.
Ein absolut überzeugter Politiker, der in der Sache was erreichen will.
Wahnsinn.
Jetzt nenn mir einen Politiker, auf den diese Beschreibung, also die passt ja sogar auf Andreas Scheuer, diese Beschreibung.
Auf den, man weiß nicht genau, was er erreichen will, aber auf jeden Fall will er was erreichen. Ja, aber da siehst du schon diese, was, wenn selbst Linnemann, der ja wirklich sonst um keinen Fußballvergleich und keine Fußballmetapher verlegen ist, nur mit so einem weiße Salbe Apothekergequatsche um die Ecke kommt, dann weißt du, die neue Koalition muss jetzt schon zur Notapotheke.
Ich würde sagen, die CDU hat sich auf den Tisch gelegt und die SPD hat sie rübergezogen. Also es ist so ein bisschen, dieser Koalitionsvertrag ist ja nur wirklich kein CDU-geprägtes Papierchen. Und Was ich so spannend finde, ist, wie Friedrich Merz so einen Mechanismus entwickelt hat, dass immer, wenn ihm irgendwelche Problemchen dazwischen kommen, erklärt er die inzwischen immer mit wahnsinnigen äußeren Umständen, die nichts damit zu tun haben. Ich glaube, das hat er sich bei der Ampel abgeguckt, die ja damals wirklich diese Ausnahmesituation hatten. Nord Stream 2 weg, wir hatten kein Gas mehr, dann noch ein Krieg in der Ukraine. Ja, das waren wir. Und ich glaube, dieses Ding versucht der Merz jetzt immer wieder auch zu benutzen. Und wir hören jetzt mal, wie er Steuererhöhungen und die Zollorgie von Donald Trump versucht, unter einen Hut zu kriegen.
Wir hatten über das Wochenende die Entscheidungen aus Washington gesehen mit den Zöllen. Massive Reaktionen auch in allen Märkten, auch in der Industrie. Große Verunsicherung. Und ich habe dann an dem Montagmorgen gesagt, mit dieser Lage bin ich nicht bereit, jetzt noch über Steuererhöhungen zu diskutieren. Das muss jetzt hier beendet werden und das haben wir dann auch beendet.
Und so massiv haben Sie das gesagt, dass Sie sogar gedroht haben sollen, zum Bundespräsidenten zu fahren und zu sagen, das scheitert jetzt hier gleich? Also das stimmt nicht?
Nein, ich habe gesagt, ich werde keinen Koalitionsvertrag mit Steuererhöhungen unterschreiben, weil das nun wirklich nicht in die Landschaft passt. Wir müssen im Gegenteil dafür sorgen, dass sowohl die privaten Haushalte als auch die Unternehmen in Deutschland entlastet werden. Und das ist schwer genug, aber sie noch zusätzlich zu belasten, das war mit uns nicht zu machen.
Und das bleibt auch so. Unter Ihrer Kanzlerschaft wird es keine Steuererhöhung geben.
Man soll nie sagen, wir wissen nicht, was noch auf dieser Welt passiert. Ich denke, wir werden die Krise als die normalen, als das neue Normale erleben.
Ist doch Wahnsinn, wie er sich widerspricht. Also auf der einen Seite sagt er, hier, der Trump ist morgens aufgestanden, hat 135.000% Zölle erhoben und dann bin ich an dem Tag in die Koalitionsverhandlungen gegangen und gesagt, Leute, wir können keine Steuererhöhung machen. Jetzt erklär mir das mal. Zwei Tage später nimmt der Trump das wieder zurück, setzt für 90 Tage aus. Also die Erklärung, warum Trumps Zölle jetzt ein Grund sind, in Deutschland keine Steuererhöhung zu machen, macht überhaupt keinen Sinn. Und es macht umso weniger Sinn, wenn er dann am Ende auch noch sagt, ja, und die Krise ist ja unsere neue Normalsituation. Ja, aber in der Krise brauche ich doch eigentlich eine zuverlässige Politik. Also er erklärt im Prinzip all sein erratisches Handeln jetzt mit dem erratischen Handeln von Donald Trump.
Das hat er schon ähnlich gemacht, als es darum ging, neue Schulden, Sondervermögen und so, wo er sagte, ja, die Situation hätte sich geändert. Wo ich mir sage, wenn das Friedrich Merz Weitsicht ist, frage ich mich, wer seinen Flugschein geschafft hat. Das kann doch nicht sein. Ist das dieses neue, wir fahren im Nebel auf Sicht?
Ich glaube, das ist das neue, wir halten im Nebel keinen Sicherheitsabstand mehr. Das ist, glaube ich, die neue Losung. Er ist doch völlig verrückt, oder? Dass er sagt, der Trump macht irgendwelche Zölle und dann geht er morgens in die Koalitionsverhandlungen und sagt, Leute, es hat sich alles geändert. Amerika erhebt Einfuhrzölle, wir können die Steuern nicht erhöhen.
Ja.
Macht überhaupt keinen Sinn. Und es wird umso interessanter, all dieweil Friedrich Merz ja auf gar keinen Fall Steuererhöhungen haben will und schon gar keine Reichensteuer. Und auch da ist seine Begründung sehr interessant. Wir hören mal rein.
Frau Esken hat jetzt nochmal gesagt, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, müsse man eben hohe belasten. Dazu gibt es einfach keine Einigung zwischen den Koalitionspartnern. Dieser Streitpunkt bleibt, oder?
Na, es bleibt eine Meinungsverschiedenheit, aber wenn wir keine
entscheidende.
Ja, aber Frau Mioska, wenn wir keine Meinungsunterschiede hätten, wären wir nicht in zwei unterschiedlichen Parteien. Dann wären die alle bei uns. Wir haben einfach in dieser Frage.
Wie schön wäre das denn?
Für die meisten wäre das gut. Aber nochmal. Wir haben in der Steuerpolitik eine wirklich unterschiedliche Auffassung, was die Belastungsgrenzen für die oberen Einkommen betrifft.
Ich weiß, die kenne ich ja, aber ich finde schon, also Sie sagen am Anfang der Sendung, nein, keine Steuererhöhung mit mir.
Ja.
Ich werde das nicht unterschreiben. Und jetzt sage ich Ihnen, die kommt aber alle 5 Minuten wieder damit um die Ecke und Sie sagen, naja, ist eine Meinungsverschiedenheit. Also tanzen
eine
die
Koalition,
schon auf der Nase rum?
Also, nein, eine Koalition ist doch eine Koalition unterschiedlicher politischer Parteien. Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Und Frau Esken ist nun mal der Auffassung, dass wir die Einkommensteuer noch weiter erhöhen sollten, ist der Meinung, wir sollten die Erbschaftssteuer erhöhen und die Vermögensteuer wieder einführen. Wir sind anderer Meinung und dabei wird es auch bleiben. Das halten wir auch aus. Wir haben einen Koalitionsvertrag und da steht keine Steuererhöhung drin. Und es wird auch keine geben.
Und dabei wird es auch bleiben.
Nochmal, in der Zeit, in der wir heute leben, gibt es so viele Ungewissheiten. Wenn es so bleibt, wie es heute ist, dass wir diese Herausforderungen meistern können, dann kann es, dann muss es auch so bleiben. Mhm. Steuerbelastung ist hoch genug.
Ja, also wir antworten auf Ungewissheiten mit Ungewissheit. Ja. Minus mal Minus gibt Plus.
Das macht er jedes Mal, oder?
Ja.
Er sagt jedes Mal, ja, ist eine Krise, was weiß ich, was morgen ist. Jetzt sagt er, naja, in diesen Zeiten weiß man nicht. Und was ich so interessant finde, ist, wie er auch darüber spricht, Belastungsgrenze für höhere Einkommen.
Ja, spannend, ne? Also irgendwann ist auch mal Schluss für die Allerreichsten.
Oder?
Ja.
Also wenn man sich jetzt nochmal vor Augen führt, wie die CDU über Bürgergeldempfänger im Wahlkampf gesprochen hat, wie es da um das Ausnutzen des Staates ging und dann so geschliffene Worte wie Belastungsgrenze für höhere Einkommen.
Also es gibt nur die Belastungsgrenze für die Oberen, für die Unteren.
Absolut.
Gibt es eigentlich keine Belastungsgrenze.
Nein, ja. Da kannst du durchziehen.
Und das ist jetzt, muss man aber auch sagen, er stellt das ja so dar, als sei das aufgrund der neuen Weltlage ein neues Weltbild, was er hier präsentiert. Also jetzt überraschend für Merz ist das nicht die Haltung.
Nein.
Oder hat sich vom Hocker gehauen?
Nein, aber was mich jetzt mal interessieren würde, ist, was ist dein generalistischer Blick über diesen Koalitionsvertrag? Also ist er zu finanzieren und was bringt er?
Du, ich habe ja, als ich mich da so ein bisschen durchgewühlt habe und ein bisschen quergelesen habe, habe ich ein kleines Gedicht geschrieben zum Koalitionsvertrag. Und das geht so, Achtung. Ein Wort aus jeder Zeile schallt: Finanzierungsvorbehalt. Weil das ist ja letztlich das, was immer wieder dabei steht. Im Grunde alles, was die da reinschreiben, Finanzierungsvorbehalt, auch da eigentlich komplette Unsicherheit. So richtig festgelegt haben sie sich eigentlich auf gar nichts. Was nur klar ist, ist so die, sagen wir mal, die Intention, die Richtung, wo es hingeht. Also es ist so, die Ärmeren, die werden sich auf was einstellen müssen. Die Reichen, für die bleibt es im weitesten Sinne so, wie es ist. Weil da ist ja die Belastungsgrenze eh schon erreicht. Und das ist so der Vibe, der dadurch weht.
Plus einem gigantischen Kredit.
Ja, natürlich.
Den sie nehmen. Mit dem sie alles eigentlich durchfinanzieren können. Keine Steuererhöhung. Mein Eindruck ist bei diesem Koalitionsvertrag, der ist noch unseriöser als damals dieses unsägliche Ampelding.
Irgendein Kommentator hat ganz schön geschrieben, er hat gesagt, in 2-3 Wochen wird dieser Koalitionsvertrag im Prinzip nur noch das so ein Dokument sein, was irgendwie in der Schublade liegt, und dann wird alles nochmal aufs Neue aufgezwirbelt und nochmal neu angegangen. Und das macht mir persönlich ein bisschen Gedanken, weil die sich eigentlich, müssten sie hier von wegen den Schuss hören, die wissen doch eigentlich, worum es geht. Es geht doch jetzt hier drum, dass man schauen muss, dass man jetzt wieder zeigen muss, auch denen, die so langsam sich von der Demokratie verabschieden und irgendwelche Faschos wählen wollen, dass man denen signalisiert, hier Freunde, Politik, Demokratie funktioniert. Ob die da auf dem richtigen Weg sind, ich bin mir nicht sicher.
Ich bezweifle das auch, vor allen Dingen, wenn wir jetzt einmal mitkriegen, also ne, die Reichen werden von der CDU wieder geschützt, ja. Die werden nicht angetastet. Vermögen, was in Deutschland bei den Reichen absurde Ausmaße angenommen hat, wird nicht angetastet. Und jetzt finde ich ganz spannend, was Friedrich Merz an dieser Stelle in Bezug auf Rentner sagt.
Dass wir Älteren eine Chance geben, länger zu arbeiten, da machen wir das Angebot mit der Aktivrente. Das finde ich eine tolle Idee, kommt nicht von mir, kommt von Carsten Lindemann. Ich finde das wirklich eine tolle Idee, zu sagen, wir machen das freiwillig. Diejenigen, die 67 sind und bleiben wollen, kriegen 2000 Euro steuerfreie Einkünfte im Monat, der doppelte Grundfreibetrag. Ich vermute, davon werden eine Menge Menschen Gebrauch machen, weil es viele Ältere gibt, die noch fit sind, die gerne weitermachen wollen, vielleicht auch nur halbtags oder vielleicht nur ein Jahr.
Also ich finde auch den Satz schön, die 67 sind und bleiben wollen. Das heißt, die werden im Grunde auch nicht älter.
Ja,
die altern nicht.
Absolut. Nein. Aber das ist der Ausweg aus der Altersarmut. Du kannst arbeiten, bis du umfällst.
Weil du immer 67 bleibst.
Und weil du natürlich diese 2000 Euro steuerfrei kriegst. So entledigt man sich Leuten aus den Rentenkassen, hält sie aus den Rentenkassen raus, um etwas zu vermeiden, was auf jeden Fall passieren wird, nämlich dass die Rentenkasse früher oder später gesprengt wird. Aber durch diesen kleinen Trick müssen sie sich jetzt die nächsten 4 Jahre darum erstmal nicht kümmern, weil natürlich auch viele Ältere, die die Möglichkeit haben und körperlich noch dazu in der Lage sind, das jetzt nutzen werden.
Ja, und wer hat's zusammengewieselt? Das kleine Wiesel.
Carsten Lindemann. Ist es nicht krass, wie da mit Armut und Reichtum gespielt wird?
Absolut. Und es ist genau das falsche Signal zur schlimmsten Zeit, wo man das setzen kann. Insofern, natürlich kann man sagen, die SPD hat sich da an vielen Stellen in diesem Koalitionsvertrag verewigt. Letzten Endes haben sie es ja auch geschafft, hat sich 7 Ministerien abzuziehen, was bei ihrem Wahlergebnis natürlich sensationell für die SPD ist. Aber es ist schon beängstigend, wie wenig diese beiden Parteien drauf eingehen, was die Stunde geschlagen hat.
Also ich muss sagen, ich habe wirklich Schiss vor der Kanzlerschaft von Friedrich Merz, weil ich ihn für eine der neben Christian Lindner für eine der inkompetentesten politischen Figuren der letzten Jahre halte. Ich glaube, der hat überhaupt keine Ahnung, was er tut. Ich glaube, dass der mit seinem Sauerländer BlackRock-Enthusiasmus durch die Gegend rennt und sagt, man muss den Leuten das erstmal alles ein bisschen erklären, denn seien wir ehrlich, wenn die Frauen Führung übernehmen, da tun wir denen ja auch keinen Gefallen mit. Also diese paternalistische, großspurige Art und Weise eines Typen, der auf völlig bizarre Art und Weise zu Knete gekommen ist, unter anderem durch den Nichtverkauf der West-LB, das haben wir, glaube ich, hier auch mal besprochen, vor vielen Monaten. Mit diesem Auftritt, der absolut im Wahlkampf so dermaßen einen auf unglaublich dicke Hose gemacht hat, jetzt an allen Ecken und Enden zurückrudert und eine, sagen wir mal, klassische CDU-Politik macht, wie aus den 50er Jahren, also die Armen sollen es bezahlen oder die nicht so viel Geld haben, auf deren Kosten wird es ausgetragen, die Reichen werden geschützt. Das alles macht für das Jahr 2025 so überhaupt keinen Sinn. Und was ich so spannend finde, ist, wir erinnern uns auch in einer der vorletzten Folgen, irgendwann im Wahlkampf, haben wir auch mal drüber gesprochen, da saß er irgendwo und hat darüber gesprochen, dass das mit der Wirtschaft ja alles nur Psychologie ist und so. Wir erinnern uns.
Ja, ja.
Friedrich Merz, die CDU, haben 2,5 Jahre die Ampelkoalition in Grund und Boden gequatscht. Die haben gesagt, alles ist kaputt, die Wirtschaft ist kaputt, alles ist zerstört, alles ganz schrecklich. Dann war irgendwann klar, sie werden an die Regierung kommen. Dann saß er da und sagte, ja, am Ende des Tages ist das alles Psychologie. Und dachte so, jetzt habe ich mir das geholt. Und jetzt hören wir mal, wie der liebe Kollege Friedrich Merz inzwischen auf seine Psychologietheorie guckt. Denn er hat ja damals gesagt, wenn wir an der Macht sind, wenn wir den Kanzler stellen, dann wird alles gut, die Stimmung im Land dreht sich, alles ist fein.
Wir müssen jetzt sehen, dass wir wettbewerbsfähig werden, dass wir die preisliche Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft auch wiederherstellen. Das heißt, wir müssen an jeder Stelle gucken, dient es der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Wir müssen das in Europa eng abgestimmt machen. Wir haben eine Menge Vorstellungen davon, wie wir in Europa den Binnenmarkt besser machen können, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit in Europa besser machen können. Ich setze im Übrigen sowieso sehr stark auf die Europäische Union, auf die europäische Politik, Leuchtturmprojekte zusammen zu entwickeln, grenzüberschreitend mit Frankreich, mit Polen, mit anderen Ländern Europas jetzt da voranzukommen. Ich bin da zuversichtlich, aber es wird jetzt keinen schnellen Gewinn geben. Wir werden zur Sommerpause einige Dinge beschließen, die vielleicht schnell wirken, die Stimmung verbessern, aber durchgreifend, fundamental wird es dauern. Das kann auch über das Jahr 2025 hinausreichen.
Oh, wie man so die Hoffnungen in ihn, wie er die selber so extrem reduziert.
Oder?
Das ist auch schon krass.
Wie er immer noch von diesem wahnsinnigen Stimmungswechsel im Land gequatscht hat und Wirtschaft, das ist 50% Psychologie und plötzlich, naja, ich weiß nicht, also jetzt könnte...
Könnte auch länger dauern.
Ja.
Also wenn das der Defibrillator für die deutsche Wirtschaft sein soll, dann hängt da ein 9-Volt-Block dran, maximal gerade im Moment.
Ich finde, er hat sich gerade auch angehört wie so ein klassisches Gespräch, was du mit einem Handwerker führst.
Ja.
Es könnte ein bisschen länger dauern.
Und der Obi im Eck, das müssen wir ausputzen. Ja. Da kommt das Wasser durch und wir wissen nicht, woher es kommt. Es kann aber auch nochmal 2-3 Tage länger dauern. Das weißt du nicht. Das musst du aufmachen und dann erst mal gucken.
Also nächsten Monat schaffe ich es auf jeden Fall. Spätestens 2026 habe ich das Rohr gereinigt.
Ja, und wenn man jetzt mal Ökonomen und Unternehmern zuhört, was die sagen, was da in diesem Koalitionsvertrag jetzt für sie drinsteht, also das ist... ganz okay, aber also da gibt's ja zum Beispiel diese Geschichte, dass man jetzt bestimmte Investitionen schneller abschreiben kann, ich glaube über 3 Jahre und so. Und da heißt es hier schön, aber es ist jetzt nicht der Riesenwurf. Man hätte doch von jemandem, der so dieses Wirtschaftsjäckchen immer anhat, wie Friedrich Merz, erwartet, dass der jetzt mit innovativen The Bam, Bam, Bam Wirtschaftskonzepten um die Ecke kommt, wo du denkst, ey, alter Schwede, da hat ja noch keine Sau dran gedacht.
Aber das wundert mich immer wieder bei Friedrich Merz, warum die Leute das alle von ihm angenommen haben. Der hat doch nichts gemacht, außer bei BlackRock sich den Arsch weich gesessen.
BlackRock ist übrigens auch sehr schön.
Bei BlackRock sich den Arsch weich gesessen, Millionen abgezockt beim Verkauf der West-LB, die er nicht... Also Friedrich Merz hat genauso viel Geschäftssinn und Wirtschaftskompetenz wie Donald Trump.
Im Prinzip sind sie sich sehr ähnlich.
Nee, die sind sich eigentlich überhaupt nicht ähnlich. So weit würde ich jetzt Friedrich Merz schon noch in Schutz nehmen wollen in dieser Sendung, dass ich sage, aber was die Wirtschaftskompetenz angeht, das ist doch alles nur dummes Geschwätz. Erinnern wir uns, wie Friedrich Merz im Wahlkampf gesagt hat, wie er durchgreifen wird, wie sich die Stimmung ändern wird. Und jetzt ist, das ist doch alles, der pfeift doch auf dem halben Arschloch.
Dann lass mich es umformulieren, dann sind sie sich nicht ähnlich. Ich glaube, Friedrich Merz wäre gern ein bisschen so wie Donald Trump und hätte gerne so die Möglichkeiten, die Donald Trump gerade nutzt. Das hat er ja auch im Wahlkampf schon ein bisschen gezeigt, dass er so gesagt hat, hier mit dem Durchregieren und per hier Richtlinienkompetenz mache ich dieses und jenes.
Ja, genau, ja. Aber Richtlinienkompetenz, super Stichwort. Was ist davon geblieben? Ja. Da ist doch nichts mehr. Jetzt sagt er, ja, müssen wir unter Finanzierungsvorbehalt, müssen wir mal schauen. Also dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Es wird schwierig. Auch dieses ganze Rumgeeiere jetzt mit den 15 Euro Mindestlohn.
Ja.
Ja, die SPD sagt, es kommt. Er sagt, das macht die Kommission. Das ist alles offen. Also der große Durchsetzer, der große, starke Mann, Friedrich Merz, der war irgendwie ein paar Wochen mit Lars Klingbeil und Saskia Esken in einem fensterlosen Raum bei der SPD und kommt raus wie ein flacher Dünenfurz.
Das ist auch schön. Flacher Dünenfurz ist sehr schön. Ja.
Ja.
Und aber ich glaube, was er vielleicht machen wird, ist, dass er jetzt ähnlich wie Trump so kleine Disruptionen jetzt setzt. Dass er also sich auf so Nebenfelder begibt und da einfach krasse Dinge tut, die ablenken davon, dass ansonsten nichts läuft. Weil ich dann zettel den Handelskrieg an mit den Niederlanden und der Schweiz. Es wird im Sauerland nach Öl gebohrt und per Kanzlerdekret nennt er den Rhein um in raus. Sowas können wir vorstellen. Dass er solche Dinge tut, um davon abzulenken, dass ansonsten nichts geht. Ich bin gespannt. Ja,
und zum Schluss habe ich noch ein Ding. Wir erinnern uns alle, wie Friedrich Merz über die Grünen gesprochen hat, wie die CDU über die Grünen hergezogen ist. Ideologie, Verbotspartei, die wollen uns das Nackensteak verbieten. Die wollen uns den Verbrenner verbieten. Und umso interessanter finde ich, wie Friedrich Merz jetzt plötzlich über grüne Ansätze in der Politik spricht.
CO2 wird teurer. Wenn uns der Umweltschutz, der Klimaschutz etwas wert ist, dann wird es teurer. Es wird 2027 abgelöst durch ein europäisches einheitliches System. Dieses System ist etabliert. Das werden wir in Deutschland einführen. Das Deutsche wird dann dahinter zurückstehen. Und dann wird es sukzessive teurer, weil wir einfach dafür sorgen wollen. Wir haben ja zwei Sektoren in unserem Land, die für das Klima besonders wichtig sind. Das ist der Verkehr und das ist der Wohnraum, also das Heizen zu Hause. Und das wird teurer. Ja, es wird teurer, damit die Menschen einen Anreiz haben, sparsam damit umzugehen, sparsame Heizungen einzubauen, CO2-neutrale Fahrzeuge zu fahren.
Es ist unfassbar. Es erfüllt mich so mit, ich kann die Gefühlslage dir gar nicht erklären, was in mir abgeht, wenn ich das höre.
Das ist eine grüne Erziehungsmaßnahme.
Wahnsinn.
Die Autos werden teurer, heizen wir teurer. Und warum? Damit ihr weniger verbraucht. Und als die Grünen reingegangen sind, haben gesagt, wir können nicht mehr so viele Autos, wir können nicht mehr endlos heizen, weil es ein Verbot und das ist die Freiheit der Menschen. Und jetzt sagt er, wir werden das so lösen, wir erziehen uns schon die Leute.
Und die Grünen haben doch darauf hingewiesen, auch auf das, was er jetzt so lapidar sagt, dass es von der EU her so weit kommen wird, dass da unsere Geschichten, die wir hier machen, dahinter zurücktreten. Das haben die Grünen immer gesagt. Und da kann man immer hier, ihr Verbotspartei, ihr wollt ihr den Leuten vorschreiben. Oh, Philipp, du weißt, ich bin ja wirklich ein harmoniesüchtiger Mensch, aber das erfüllt mich gerade mit Gefühlen, die ich von mir nicht kenne. Es tut mir leid.
Und das sind für mich die idealen Schlussworte.
Zitat. Oh, ich muss mich wieder ein bisschen beruhigen. Jetzt kommen wir zum Thema, das ist ein bisschen mehr Wellness für mich. Ja. Ein bisschen emotionalere Wellness, weil es ein bisschen weiter weg ist. Oder ist es das? Donald Trump. Wir reden über Donald Trump heute. Und wir alle haben es ja mitbekommen. Es ging ja hin und her. Es ist, ich nenne es mittlerweile noch ADHS-Politik. Zölle und für dich Zölle und für dich auch Zölle. Für dich noch mehr Zölle. Für dich noch mehr Zölle. Jetzt weniger Zölle für euch. Für dich keine Zölle mehr. Und jetzt auf alles Zölle, außer auf Tiernahrung. Das war letzten Endes so, dass wie er sich verhalten hat. Und jetzt sind die groß angekündigten Zölle auf seinen Gebotstafeln, die er da irgendwie von einem Berg runtergeholt hat, die sind jetzt auf einmal wieder für 90 Tage pausiert. Philipp, wie ging's dir mit diesem ganzen Hin und Her in den letzten Wochen?
Großartig.
Ja?
Ja. Ich hab's wirklich genossen, weil es war endlich mal wieder was los. Weißt du? Wir hatten ja nun wirklich einen langweiligen Start ins Jahr. Hier war ja politisch bei uns auch nichts los.
Ja.
Deswegen hat Donald Trump quasi das nötige Adrenalin, den nötigen Blutdruck in die Diskussion reingebracht. Und es ist doch schön, wenn so ein völlig durchgeknallter Quartalsirre mal ein bisschen Weltpolitik macht. Ja, ja. Und es war ja auch an den Börsenkursen wunderschön zu sehen. Hoch, runter, völliger Absturz. Leute verkaufen in Panik ihre kompletten Altersversorgung. Zwei Tage später stellt er sich hin und sagt, ah komm, 90 Tage ihr nicht, aber der weiter, der jetzt 145. Da haben die Chinesen gesagt 125. Und am besten fand ich ja die Begründung der Chinesen, die gesagt haben, bei 125% haben sie gesagt, also wir machen jetzt nicht weiter höher, weil es ist völliger Quatsch, das ist ein Witz. Weil die Akzeptanz für chinesische Produkte bei einem Zoll von 125% hat sich sowieso erledigt. Ja, und das ist natürlich jetzt für ihn ein Riesenproblem, weil der sich bis nach oben eskaliert hat. Und jetzt hat er aber einen plötzlichen Partner, der im Freeze auf dem Platz steht und nicht mehr mitspielt.
Also man kann sagen, wenn hier in Deutschland jetzt die Wir haben den Schuss gehört Koalition an den Start geht, ist in Amerika die endlich wieder was los Regierung an der Stelle, wo sie jetzt ist. Und wir hören einfach mal Trump, wie er sich so seine Modelle, seine politischen Modelle, seine Theorien zusammenbaut. Das geht oft los mit einer Formulierung, die er schön findet. Also oft kommt es vom Semantischen dann wirklich zur konkreten Politik, die er macht. Hier redet er über Tariffs, Zölle.
The word tariff is the most beautiful word in the dictionary. More beautiful than love. More beautiful than respect.
Das ist übrigens, wird später nochmal wichtig, dass er sagt, Tariffs, das Wort ist viel schöner auch als das Wort Respekt. Darauf komme ich später nochmal zurück. Aber das hast du ganz oft bei Trump. Diese Formulierung, super schönes Wort, das schönste Wort, was es gibt, viel schöner als alle Wörter. Das sagt er in 2 Milliarden Interviews und Reden. Natürlich. So lange, bis die Leute da schon klatschen, wenn sie das hören. Ja, genau, Tariffs. Zölle, so ein schönes Wort. Und auf einmal fragt keiner mehr, ja, aber wie funktioniert das eigentlich? Wie wirken Zölle? Ist das sinnvoll, was da passiert? Ja.
Das merkt man ja jetzt gerade. Gab es ein paar sehr schöne Ausschnitte auf Fox News, wo Trump-Anhänger plötzlich realisiert haben, dass sie die Zölle zahlen müssen. Die sind ja die ganze Zeit davon ausgegangen, China muss die zahlen. Und jetzt haben sie aber langsam kapiert, ja nee, warte mal, da gab es so einen Ausschnitt auch von einem Autohändler, der sagte, naja, gut, ich muss jetzt $20,000 mehr für den Wagen nehmen, dann kauft den keiner. Und man bei Fox News bemüht war, diese Nachricht jetzt dann nochmal umzudrehen im Sinne von, und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt auch Fabriken hier in Amerika bauen. Und außerdem, warum kaufen die anderen denn keine Dodge Rams? Also warum fahren die in Euro? Kann man denen ganz klar sagen, weil unsere Straßen nicht für LKWs zum Privatgebrauch ausgelegt sind.
Ja, ja klar. Ganz unterschiedliche Gründe werden dafür genannt, warum Trump das gemacht hat, was er gemacht hat. Es gibt zum Beispiel den Grund, er will die Produktion wieder zurück nach Amerika holen, in die USA holen, wo du so denkst, okay, dann hast du jetzt also wirklich die Industrien, wo, was weiß ich, Turnschuhe genäht werden und so, das will er jetzt wieder nach in die USA holen. Ist das die Strategie? Okay, das ist die Strategie. Dann heißt,
die hatten ja sogar die Strategie, auch die iPhone-Fabriken zurückzuholen. Ja. Also die chinesischen Löhne in Amerika gezahlt. Und dann die ganzen adipösen Amis mit kleinen, dicken Fingern iPhone-Schrauben. Ich glaube, das wird eng.
Ja, und vor allem kommt er noch hinzu, das hat ja auch, glaube ich, der Apple-CEO dann irgendwann auch gesagt, die Expertise, die Chinesen haben in der Hinsicht, die kannst du nicht mal ebenso schnell dann einfach so woanders hinzwirbeln. Und vor allem bräuchte es ja dann für diese Theorie, dass die Industrie sich dort ansiedelt, Verlässlichkeit.
Richtig.
Ruhe. Perspektive, das bleibt so, das ist so. Ich weiß nicht, ob Trump diesen Eindruck vermittelt, dass die Leute sich verlassen können auf das, was er da so macht und sagt. Ja? Und die andere Interpretation ist, er will mit diesen Zöllen die Leute an den Verhandlungstisch holen. Dass diese unglaubliche, unfaire Praxis anderer Länder aufhört, die ja nur die USA ausgenutzt haben, die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende schon, muss man
aber
sagen.
Aber diese Aussage macht ja gar keinen Sinn, wenn einer sagt, ihr müsst ab sofort alle Zölle zahlen, dann explodieren die Börsen und er sagt, ja, alle wollen mit mir verhandeln. und er dann einen Tag später ohne Not, also zumindest ohne Not von außen, sagt, ja, nee, jetzt machen wir 90 Tage Pause. Also ja, diese Aussage zu Verhandlungen, damit hat er ja niemanden zu Verhandlungen gezwungen, sondern er hat ja im Prinzip die Verhandlung mit sich selber schon geführt.
Ja, aber du darfst eins nicht vergessen, Philipp, er hat wirklich viel telefoniert. Und es war, glaube ich, Trump vorher selber nicht so bewusst, wie viel er telefonieren muss.
I spoke to over 100 countries. You wouldn't believe how many countries there are.
Ja, ja. Ja, glaub man gar nicht, kaum. Ne? Nee. Also, Philipp, oder? Es ist doch ohne Scheiß, wie viele Länder es gibt.
Ja.
Hey, gar nicht. Ja. Und jetzt hat er ja auch gesagt am Anfang, Terrorist, das Wort ist so schön, viel schöner als Respekt. Und Respekt so in internationalen Beziehungen, das wird bei Trump natürlich groß geschrieben. Und deswegen, wenn Leute sich also mit ihm unterhalten möchten über möglicherweise Deals, dann wird das natürlich mit größtmöglichem Respekt von ihm beantwortet. Das hat er in einer Rede auch ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, wie sehr er seine Verhandlungspartner respektiert.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything, sir.
Wenn das mal nicht von einem tiefen Respekt Handelspartner gegenüber zeugt, dann weiß ich auch nicht.
Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass er zwei Tage später dann sagt, ich setze die Zölle wieder aus.
Ja. Es ist natürlich auch die Interpretation gerade im Raum, ob er tatsächlich bewusst marktbeeinflussende Dinge mit dieser ganzen Aktion durchsetzen wollte, weil wenn du jetzt quasi den Markt geschortet hast, also quasi darauf gewettet hast, dass die Kurse fallen, hast du natürlich sehr viel Geld verdient. Genauso hat er ja tatsächlich auf seinem Truth Social Dings da, hat er gepostet, kurz bevor er diese Zölle ausgesetzt hat, dies ist eine großartige Zeit, um zu kaufen.
Ja.
Wo dann natürlich die Kurse wieder hochgegangen sind. Also man weiß es nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Aber lieber Philipp, weißt du, woher Trump seine Ideen nimmt? Die kommen natürlich nicht nur von ihm. Man kann ihm nicht vorwerfen, er würde sich nicht auf Experten verlassen, sondern es gibt einen Berater und dieser Mann ist auch ganz spannend.
Ja.
Da sagt man immer, wir im Kabarett hätten so viel Material. Nein, vieles ist einfach kein Material mehr, sondern schon fertig. Denn dieser Mann, Peter Navarro, ja, der beruft sich oder hat sich in der Vergangenheit ganz oft berufen auf einen Ökonomen namens Ron Vera. Das heißt also, er hat Ideen, die er selbst hatte, hat er gesagt, das hat schon dieser Ron Vera gesagt. Mhm. Ja, so ein ganz toller Ökonom, deswegen muss das gut sein. Jetzt ist nur der Hintergrund, Ron Vera, das ist ein Pseudonym, das er sich selbst gegeben hat. Das heißt also, er ist auch, das ist sein alter Ego. Das heißt, dieser Peter Navarro hat sich in seiner Expertise auf sein alter Ego bezogen. Ja. I shit you not, das ist wirklich wahr, was ich dir hier erzähle. Das ist doch
aber das Wahnsinn. Ist doch gesund. Aber das ist doch, Entschuldigung, aber das sind doch endlich mal gesunde Menschen. Ja? Wie Peter Hane sagen würde, nicht mehr dieser ganze Irrsinn, sondern es sind mal gesunde Leute, die sich auf Quellen verlassen, denen sie vertrauen, nämlich sich selbst.
Ja, da hast du auch recht. Allerdings hat Elon Musk, der offenbar kein alter Ego hat, auf seiner Plattform X jetzt getwittert, dass dieser Peter Navarro so dumm sei wie ein Sack Ziegel.
Ja, bei Elon Musk muss man natürlich immer fragen, wie viel Ketamin hat er an dem Tag gehabt? Ja, das ist ja, da geht's ja auch dann immer so ein bisschen drum, wie daneben ist er.
Aber auch da, lieber Philipp, diese Sprecherin, diese neue Sprecherin, diese Caroline Leavitt, die da immer wieder für Trump spricht, hat ja auch selbst diese Auseinandersetzung auf offener Bühne zwischen Elon Musk und Peter Navarro, beziehungsweise seinem alter Ego Ron Vera, als positiv dargestellt. Und zwar hat sie gesagt, das sei Transparenz. Das sei die transparenteste Regierung, die bisher da gewesen ist. Insofern müssen wir vielleicht auch die Ampel ein bisschen rehabilitieren und sagen, die haben sich nicht gestritten. Die waren einfach nur transparent.
Ja, du könntest nicht mehr aus meinem Herzen sprechen. Vor allen Dingen, was ich ja bei der Kollegin, bei der neuen Sprecherin von Trump so geil finde, ist, es gibt, sie postet selber auch bei Social Media Videos, wie sie immer betet, bevor sie vor die Presse tritt.
Das muss auch. Das würde ich an dieser Stelle auch machen.
Und ich glaube nämlich auch, dass sie vorher schon immer im Prinzip um Absolution bittet.
Ja.
Und sagt, tötet mich nicht für den Schwachsinn.
Übrigens in dem Zusammenhang, ihr Kreuz um den Hals scheint immer größer zu werden. Ist dir das mal aufgefallen?
Nee.
Also ich bilde mir ein, dass sie am Anfang zum Beispiel noch nicht so häufig so ein Schmuckkreuz an der Kette um den Hals getragen hat. Ja. Und dann ging das irgendwann los. Und jetzt hat sie gefühlt jedes Mal ein größeres Kreuz um den Hals hängen. Und vielleicht ist das optische Signal, dass jetzt die Religion vollends übernimmt.
Ja, Es könnte natürlich auch sein, dass Monty Python da gerade eine neue Version von Das Leben des Donald verfilmt und das schon mit zum Plot gehört.
Ja, ich glaube das auch. Das ist Satire. Das ist eine Satire-Installation, die wir da gerade erleben. Natürlich hat es auch eine sehr, sehr ernste Seite. Ich glaube, du hast aber auch den Mitternachtsspitzen auch, glaube ich, drüber gesprochen, dass die Demokratie dort halt sukzessive abgebaut wird. Und ich habe jetzt zwei Beispiele noch, wie unter anderem eben auch Caroline Levitt daran beteiligt ist. Das ist ja, folgt ja einem gewissen Playbook. Die Presse wird massiv unter Druck gesetzt gerade, unter anderem auch dadurch, dass ihr Zugang zu Pressekonferenzen entzogen werden. Also Presseorgane bekommen da Zugang entzogen, wenn sie nicht so sprechen und sich so ausdrücken, wie das die Trump-Regierung sich vorstellt. Es gibt zum Beispiel eine Presseorganisation, die weigert sich, statt der bisherigen Bezeichnung Golf von Mexiko, jetzt das von Trump verordnete Golf von Amerika zu benutzen. Das hat dazu geführt, dass sie ausgeschlossen worden sind. Darauf angesprochen, sagt die Caroline:
First of all, let me just set the record straight. It is a privilege to cover this White House. It's a privilege to be the White House press secretary. And nobody has the right to go into the Oval Office and ask the President of the United States questions. That's an invitation that is given. And there are hundreds of outlets on this campus, many of you in this room, who don't have the privilege of being part of that pool every single day and getting to ask the President questions. We reserve the right to decide who gets to go into the Oval Office, and you all have credentials to be here, including the Associated Press, who is in this briefing room today.
But isn't it retaliatory in nature is the argument, because the reason that the AP was barred, which they said was because they're not using the phrase Gulf of America, they're using Gulf of Mexico in line with their standards. And so the question here is this setting a precedent that this White House will retaliate against reporters who don't use the language that you guys believe reporters should use? And how does that align with the First Amendment commitment that you were just talking about?
I was very upfront in my briefing on day one that if we feel that there are lies being pushed by outlets in this room, we are going to hold those lies accountable. And it is a fact that the body of water off the coast of Louisiana is called the Gulf of America. And I'm not sure why news outlets don't want to call it that, but that is what it is. The Secretary of Interior has made that the official designation in the geographical identification name server. And Apple has recognized that, Google has recognized that, pretty much every other outlet in this room has recognized that body of water as the Gulf of America, and it's very important to this administration that we get that right, not just for people here at home, but also for the rest of the world.
Hammer, oder?
Ja, vor allen Dingen ausgerechnet von den faschistischen Kräften, die sich in den letzten Jahren immer so doll auf die Meinungsfreiheit berufen haben. Elon Musk, Trump, diese ganzen durchgeknallten faschistischen Fanatiker, die immer freie Rede und jeder soll sagen, und plötzlich wird verboten, Golf von Mexiko zu sagen, klar.
Und genauso wird verfahren letzten Endes auch mit Richtern, Judges, die nicht so handeln und ihre Urteile nicht so fällen, wie es Trump und Co. in den Kram passen. Das heißt, das nächste ist jetzt die Justiz, wo massiv gewettert wird, wo gesagt wird, auch ganz offiziell, das ist unconstitutional, was da gemacht wird. Ja, also im Prinzip versuchen die quasi des Checks and Balances komplett aufzuheben, die Justiz zu unterwandern, damit sie durchregieren können. Und das finde ich dann tatsächlich nicht mehr amüsant, nicht mehr lustig, sondern zutiefst beängstigend.
Ja, ich glaube, wir sind schon den Schritt weiter. Also ich glaube, wir sind schon hinterbeängstigend. Ich glaube, wir sind in Amerika schon in der faschistischen Realität. Also das merkst du ja auch an so durchgeknödelten Tanten wie der Caroline Levitt, die ja eine Sprache benutzt, die ja komplett auf Spur gebracht ist. Also das ist ja, ja, das erinnert an ganz andere Zeiten. Und man sieht deren unfassbare Bereitschaft, das auch durchzuziehen.
Du hast vollkommen recht. Ich habe mich so erinnert gefühlt an die Serie Handmaid's Tale. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wo letzten Endes so ein Staat umgebaut wird. Jetzt kommt nämlich die nächste Säule noch, die sich Trump da gezimmert hat, und das ist die Religion. Ich halte ja Trump für einen absolut, der ist ja null religiös. Also von seiner ganzen.
Das stimmt nicht. Also er glaubt sehr an sich selber. Okay. Er verehrt sich selber. Ich glaube auch, dass es bei ihm schon, man könnte schon sagen, dass er zu einem religiösen Fanatiker seiner selbst gehört.
Da hast du recht. Aber jetzt nach außen vertritt er natürlich hier irgendwie hier Jesus und Bibel und alles ganz wichtig. Und der Glaube ist wieder, ich hatte jetzt auch die Faith Week, glaube ich, gerade ausgerufen. Hat jetzt auch einen Faith Advisor, das ist eine Frau namens Paula White. Und es gibt jetzt gerade ein Bild, da musste ich wirklich 5, 6 Quellen checken, um zu gucken, ob das echt ist oder ob das KI generiert ist. Da sitzt er am Tisch im Oval Office, also Trump, und um ihn rum, also seine Faith Advisorin da, die fasst ihm an der Schulter an und es stehen alle betend um ihn herum.
Ja.
Also es hat was letzte Abendmahlmäßig. Ich kann das nur jedem raten, das mal zu googeln. Und er sitzt da mit geneigtem Haupt, die Hände so verschränkt am Tisch, alle
den Jesus. Also
Es ist das Abendmahl
mit Jesus.
Ja. Ja.
Und das ist übrigens nicht das einzige Foto. Also das hat er nicht nur einmal gemacht, sondern diese Szene findet immer wieder im Oval Office statt. Und das ist der, und das ist das, was den Faschismus ja auch mal ausmacht, ist ein absoluter Führerkult. Also der Mann wird da zu einer religiösen Figur erhoben. Und der Donald Trump denkt sich natürlich, wenn diese Vollidioten bereit sind, sich hinter mir zu versammeln und mir die Hand aufzulegen, dann ist mir das doch wurscht.
Er greift da natürlich auf etwas zurück. Religion, da lässt sich ja wenig diskutieren. Da wird gesagt, so ist es. Und so macht er sich natürlich auch viele Menschen gefügig. Und du liest das ja auch in den Kommentaren, wo sie sagen, er ist von Gott geschickt, von Gott gesandt. Und wenn du einmal diesen Status inne hast, ja, dann kannst du im Prinzip alles machen, was du möchtest.
Aber auch diese Botschaft ist natürlich insofern nicht wirklich neu, als dass sich diese Ultra-Evangelikalen, sind es glaube ich in Amerika, ultranationalistischen Evangelikalen, das hat sich ja in den letzten Jahren immer weiter entwickelt. Also das ist ja im Prinzip, das ist ja immer das, was wir auch so ein bisschen aus den Medien kennen, wenn man spricht, man kennt dann so die großen Städte wie New York, wo alles möglich ist. Aber es gibt eben auch viele Landstriche, die man in Amerika, die wir als äußerst prüde bezeichnen würden. Und dieses Volk hat er sich gezogen und die stehen jetzt da und legen ihm die Hand auf den Kopf.
Ich möchte mal, damit man sich mal vorstellen kann, wie Religion da funktioniert, ganz kurz noch Paula White, die ja also wirklich auch da im Fernsehen so rumpredigt und so weiter, die hat einen Werbespot geschaltet und der hört sich so an.
And I believe that when you honor God on Passover, starting on April 12th at sundown, through Good Friday on the 18th and concluding on Easter Sunday, you can receive these 7 supernatural blessings for you and your house. According to Exodus 23, God will assign an angel to you. He'll be an enemy to your enemies. He'll give you prosperity. He'll take sickness away from you. He will give you long life. He'll bring increase in inheritance, and he'll give a special year of blessing. You're not doing this to get something, but you're doing it in honor to God, realizing what you can receive.
For your special Passover offering of $1,000 or more, as the Holy Spirit leads, you will also receive the beautiful 10-inch Waterford Crystal Cross. Don't miss your moment to release 7 supernatural blessings and provision into your life.
Also da konntest du hinterher noch so ein Kreuz kaufen, so ein großes. Und wenn du $1,000 überweist und sowas.
Für mich die entscheidende Frage, gibt's auch einen Tesla dazu?
Ja, wahrscheinlich jetzt schon. Das könnte ich mir gut vorstellen, um die Verkäufe von Tesla wieder anzukurbeln, dass es dann heißt, wenn du einen Tesla kaufst, dann bist du im Auto des Herrn unterwegs oder so. Traue ich denen alles zu. Und natürlich suggeriert sie, dass man sich mit Geld Gottes Segen dann da kaufen kann. Das sagte sie so explizit nicht, deswegen wehrt sie sich gegen diesen Vorwurf. Aber so funktioniert das. Extrem durchkommerzialisiert, der Glaube.
Aber es war immer schon, denk an die Infowars, diese Sendung von diesem anderen durchgeknallten Typen, der ja ein Vermögen damit auch gemacht hat, dass er in den Werbepausen seine eigenen Nahrungsergänzungsmittel, irgendwelche Proteine und Pillchen verkauft hat. Ja. Das ist in Amerika, also Glaube und Business gehen da sehr, sehr nah beieinander. Deswegen passt Trump eben auch sehr gut in das Bild. Die Frage, die mich tatsächlich umtreibt, ist, es ist ja schon erstaunlich zu sehen, wie schnell das jetzt in Amerika auch umgebaut wird. In welchem rasanten Tempo.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Und für mich ist die entscheidende Frage, ist unsere Demokratie hier in Deutschland da gewappneter? Ist unser Rechtsstaat, unser Grundgesetz, ist das alles stabiler gegen sowas? Oder könnte es bei uns auch wahnsinnig schnell gehen?
Ich habe das Gefühl, dass durch die Strukturen, wie sie sind in den USA, das natürlich deutlich schneller geht, weil der Präsident natürlich andere Möglichkeiten hat, als das jetzt hier ein Kanzler Merz hat, der ja immer auch noch einen Koalitionspartner hat und die ganzen Strukturen sind auch andere.
Wir erinnern uns aber an die berühmte Richtlinienkompetenz, natürlich, die Merz schon mal angekündigt hat.
Na klar, aber die gibt ihm natürlich auf gar keinen Fall diese Befugnisse, die der amerikanische Präsident hat. Aber ich gebe dir recht, natürlich ist das etwas, was man immer im Hinterkopf haben muss. Deswegen haben wir beide ja auch vorhin angemahnt, dass diese Koalition jetzt echt einen Arsch hochkriegen muss, damit die irgendwie wieder zeigen, Demokratie funktioniert. Ob sie es schaffen, wir werden es erleben. Ich möchte dieses Kapitel kurz schließen. Du hast am Anfang gesagt, Trump sei ein Irrer. Ich möchte dir da widersprechen. Er hat selber jetzt sich untersuchen lassen. Er hat ein Medical gehabt.
Die entscheidende Frage ist, hat er sich selber untersucht? Also ist das wie bei dem Peter Navarro?
Militärärzte haben ihn unter die Lupe genommen, Philipp. Und Du kannst nicht sagen, dass Trump im Oberstübchen, dass da irgendwas nicht passt. Es ist alles exzellent. Hier sagt das dir nochmal.
I took my cognitive exam as part of my physical exam and I got the highest mark and one of the doctors said, sir, I've never seen anybody get that kind of, that was the highest mark. I hope you're happy with that.
Ja, sind wir damit glücklich?
Absolut. Ihr Lieben, das war's mit grundlos guter Laune für diese Woche. Wir haben 3 Wochen eine kleine Pause gemacht. Jetzt sind wir wieder für euch da. Und wenn euch unser kleiner Satire-Podcast gefällt, lasst uns bitte eine gute Bewertung da. Überall da, wo man gute Bewertung hinterlassen kann. Und schickt uns bitte unbedingt Feedback. Zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder schickt uns eine Sprachnachricht via www.speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune. Und in aller Bescheidenheit, wir sind ein kapitalismuskritischer Podcast, deswegen möchte ich zumindest hinweisen auf die Firma Wortart, die Tonaufnahmen, Tondokumente von Philipp und mir verlegt und man kann die da hören. Nicht nur von uns, ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus dem
Kabarett. Aber Tobi, jetzt muss ich dich kurz unterbrechen. Du redest jetzt gerade wieder wie 50er Jahre. Du musst das schon ein bisschen zeitgemäß, du musst sagen,
sag mal.
Unser Label Wortart hat den ganzen heißen Scheiß von Tobias Mann und Philipp Simon. Ihr könnt unsere Live-Programme streamen. Ihr könnt euch den ganzen Scheiß im Internet reinziehen, weil wir sind nämlich 2 Künstler des absolut geilen Kabarett-Labels Wortart.
Okay, besser hätte ich es jetzt auch nicht sagen können, ja.
So, aber die entscheidende Frage für mich ist, hast du noch einen Rausschmeißer für uns?
Ja, selbstverständlich. Und wir bleiben bei Donald Trump. Es gibt einen wunderschönen Supercut, wo wir alle, die wir auch immer wieder über Donald Trump lästern, einfach einsehen müssen, dass es keinen Menschen auf dieser Welt gibt, auf diesem Planeten, der mehr Expertise hat bei allem als Donald Trump.
Nobody knows this stuff better than me.
Nobody knows more about taxes than I do and income than I do.
Nobody knows more about construction than I do.
Nobody knows more about campaign finance than I do.
I know more about drones than anybody.
Nobody knows much more about technology, this type of technology, certainly, than I do.
Nobody knows more about technology than me.
Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump.
I know the H-1B. I know the H-2B. Nobody knows it better than me.
I know more about ISIS than the generals do, believe me.
I understand things. I comprehend very well. Better than, I think, almost anybody.
Das war die 24. Folge Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flash Flow Recordings. Und wer uns jetzt $1,000 schickt, bekommt frisch geweihten Limoncello mit Zukunftsatem und weißer Salbe. Bye bye und Tschüsseldorf.